Sternengeschichten Folge 548, die Whirlpool-Galaxie. Die Sternengeschichten sind ein Podcast und ein Podcast ist was zum Anhören. Ich bemühe mich immer, die Phänomene der Astronomie so zu erklären, dass es reicht, dabei zuzuhören. In dem Fall möchte ich aber eine Ausnahme machen und die Hörerinnen und Hörer auffordern, sofern möglich, kurz auf Pause zu drücken und im Internet nach einem Bild der Whirlpool-Galaxie zu suchen oder das zumindest zum bestmöglichen Zeitpunkt nach Ende des Podcasts zu machen. Man kann sich diese Folge der Sternengeschichten auch anhören, ohne ein Bild der Whirlpool-Galaxie gesehen zu haben. Aber die Whirlpool-Galaxie ist ein so beeindruckender Anblick, das sollte man nicht verpassen. Okay, ich hoffe, ihr habt einen Blick auf M51 bzw. Messier 51 werfen können, wie die Whirlpool-Galaxie auch genannt wird. Beziehungsweise wird sie auch NGC 5194 und NGC 5195 genannt, je nachdem, welche Katalogbezeichnung man verwendet. Die letztere, das NGC, bezieht sich auf den New General Catalog of Nebula and Clusters of Stars und die sagt uns gleich etwas sehr Wichtiges, weil ich habe ja zwei Nummern genannt. Die Whirlpool-Galaxie besteht eigentlich aus zwei einzelnen Galaxien. Schaut man sich ein Bild an, dann erkennt man eine wunderschöne, gewaltige Spiralgalaxie mit zwei langen, mehrfach gewundenen Spiralarmen und einem hell leuchtenden Zentralbereich. Und am Ende des einen Spiralarms sitzt nochmal ein hell leuchtender Blob. Die große Spiralgalaxie, das ist NGC 5194 und der kleine Blob ist eine Zwerggalaxie mit der Bezeichnung NGC 5195. Entdeckt worden ist die Whirlpool-Galaxie am 13. Oktober 1773 von Charles Messier. Über diesen französischen Astronom habe ich ja schon in Folge 128 ausführlich gesprochen. Beziehungsweise habe ich da über seinen Katalog erzählt. Messier wollte damals alle diffusen, nebelartigen Objekte am Himmel auflisten, die man vielleicht mit einem Kometen verwechseln kann. Um was es sich bei diesen nebligen Dingern handelt, das war ihm nicht so wichtig, beziehungsweise gab es ja damals auch noch keine Möglichkeit, das herauszufinden. Messier wollte es einfach ein bisschen einfacher beim Kometensuchen haben, sein Messier-Katalog ist aber immer noch sehr populär, vor allem in der Hobbyastronomie. Objekt Nummer 51 in seinem Katalog war jedenfalls das Objekt, das wir heute die Whirlpool-Galaxie nennen oder eben deswegen auch Messier 51 M51. Obwohl man natürlich lange nicht gewusst hat, dass es sich um eine Galaxie handelt. Das erste vernünftige Bild von ihr hat man Mitte des 19. Jahrhunderts gemacht. Der irische Astronom William Parsons, der dritte Earl of Ross, der war nicht nur ein begeisterter Astronom, sondern hat sich auch enorm große Teleskope gebaut. Sein größtes hat einen Spiegel mit einem Durchmesser von 1,83 Metern gehabt und damit hat er 1845 die Whirlpool-Galaxie beobachtet und einige Zeichnungen angefertigt, die deutlich eine spiralförmige Struktur zeigen und den kleinen Blob, der an einem dieser Arme dranhängt. Erst in den 1920er Jahren aber haben Edwin Hubble und seine Kollegen herausgefunden, dass viele dieser nebligen Strukturen tatsächlich enorm weit entfernte Galaxien sind und heute wissen wir, dass die Whirlpool-Galaxie ca. 25 bis 30 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist. Es ist tatsächlich eine Spiralgalaxie, so wie auch unsere Milchstraße eine ist. Allerdings sind bei der Whirlpool-Galaxie die Spiralarme ein bisschen ausgeprägter als bei uns. Der Durchmesser der Whirlpool-Galaxie beträgt ca. 80.000 Lichtjahre und sie enthält ungefähr 160 Millionen Sterne. Wer die selbst beobachten will, muss im Sternbild der Jagdhunde auf die Suche gehen. Ein Stück nördlich der Jagdhunde liegt die sehr viel einfacher zu findende Sternenkonstellation des Großen Wagens. Und der östlichste Stern des Großen Wagens, Alkaid, also das hintere Ende der Deichsel des Wagens, liegt ganz knapp an der Grenze zu den Jagdhunden und M51 findet sich ein bisschen östlich und südlich von Alkaid. Um M51 zu sehen, reicht schon ein Fernglas. Wenn man aber Details erkennen will, dann sollte man schon ein bisschen ein größeres Teleskop haben. Mit einem richtig großen Teleskop kann man auch sehr gut sehen, dass die Sterne in den Spiralarmen von M51 eher bläulich leuchten, das Licht der kleineren Galaxie aber insgesamt eher rötlich ist. Und daran erkennt man, dass in der großen Galaxie viele junge Sterne existieren, die eben tendenziell heiß und blau-weiß leuchten, während in der Begleitgalaxie eher alte Sterne zu finden sind, die kühler und rötlicher leuchten. Schauen wir uns diese Begleitgalaxie nochmal ein bisschen genauer an. NGC 5195 ist eine Zwerggalaxie und eher unförmig. Im Röntgenlicht leuchtet sie aber extrem hell. Und schaut man sich die Whirlpool-Galaxie mit dem Röntgenteleskop an, dann sieht man eigentlich nur zwei sehr helle Bereiche. Einer ist der Zentralbereich von M51, der großen Galaxie, und darüber reden wir gleich noch. Der andere ist NGC 5195, die Begleitgalaxie. Die Spiralarme, die beide verbinden, die sind im Röntgenlicht kaum zu sehen. In der kleinen Galaxie, da kommt die Röntgenstrahlung von den vielen Sternen, die schon ein bisschen älter sind und dadurch auch viel Röntgenstrahlung produzieren. Die produzieren aber eher wenig Ultraviolettstrahlung. Das machen vor allem junge und heiße Sterne. Mit einem Ultraviolettteleskop sind daher die Spiralarme von M51 sehr deutlich zu sehen. Die Begleitgalaxie taucht dagegen so gut wie gar nicht auf. Die Unterschiede zwischen den beiden Galaxien, die stammen vor allem von der Wechselwirkung zwischen den beiden. Wir wissen ja mittlerweile sehr gut, dass Galaxien einander ständig in die Quere kommen. Unsere Milchstraße, die wird in ein paar Milliarden Jahren mit der Andromeda-Galaxie verschmelzen. In der Vergangenheit sind immer wieder kleinere Zwerggalaxien von der Milchstraße verschluckt worden und so weiter. Wechselwirkungen zwischen Galaxien sind völlig normal und bei der Whirlpool-Galaxie können wir so eine Wechselwirkung wunderbar beobachten. Dass die Spiralarme von M51 so ausgeprägt sind, liegt wahrscheinlich daran, dass NGC 5195 vor ungefähr 500 Millionen Jahren einmal quer durch die Hauptebene der großen Galaxie durchgeflogen ist. Dabei ist jede Menge Staub und Gas durcheinander gewirbelt worden und es sind jede Menge neue Sterne entstanden. Vor ca. 100 Millionen Jahren muss die Begleitgalaxie M51 dann wieder in Gegenrichtung durchquert haben, sodass sie jetzt aus unserer Sicht ein kleines Stückchen hinter M51 ist. Wenn man mit den richtigen Instrumenten genau hinschaut, dann sieht man noch mehr Spuren dieser Interaktion. Man kann Ströme aus Gas und Sternen erkennen, die aus den Galaxien hinausragen bzw. sich zwischen ihnen erstrecken. Diese Ströme aus Gas und Sternen hat die kleine Galaxie vermutlich bei ihrem Durchgang aus M51 rausgerissen. Am Ende wird er das aber auch nichts nutzen. In ferner Zukunft wird NGC 5195 mit der großen Galaxie verschmelzen und quasi in ihr verschwinden. Bis dahin dauert es aber noch ein paar Milliarden Jahre und wir haben Zeit, uns den Kern von M51, der großen Galaxie, anzusehen. Das ist nämlich ein aktiver Kern. Das soll heißen, im Zentrum der großen Galaxie gibt's wie in den Zentren aller großen Galaxien ein supermassereiches schwarzes Loch. Bei M51 ist das Loch aber von sehr viel Staub umgeben. Die Gravitationskraft des Lochs beschleunigt den Staub, heizt ihn auf und es wird jede Menge Strahlung freigesetzt. Auf den detailliertesten Bildern der Galaxie kann man den hellen Kern erkennen und sogar ein dunkles Band aus Staub, das ihn umgibt. 2020 hat die Whirlpool-Galaxie ein weiteres Mal Schlagzeilen gemacht. Da wurde nämlich die Entdeckung des ersten extragalaktischen Planeten verkündet. Also eines Planeten, der sich außerhalb unserer Milchstraße befindet. Bis dahin haben wir nur Planeten gekannt, die sich in unserer eigenen Galaxie befinden. Und so gut wie alle davon waren mehr oder weniger in der Nachbarschaft der Sonne, also höchstens ein paar hundert bis tausend Lichtjahre weit weg. Es ist ja immer noch enorm schwer, Planeten zu finden, die andere Sterne umkreisen. Bei anderen Galaxien erscheint es fast unmöglich. Da können wir meistens noch nicht mal einzelne Sterne sehen. Wie sollen wir da Planeten finden, die diese Sterne umkreisen? In diesem Fall hat man ein Röntgenteleskop benutzt. Stellen wir uns mal einen sogenannten Röntgen-Doppelstern vor. Damit ist ein System gemeint, wo ein großer Stern ein schwarzes Loch oder einen Neutronenstern umkreist. Masse kann dann vom Stern zum Loch oder zum Neutronenstern fließen und wenn sie dort auftrifft, dann wird Röntgenstrahlung freigesetzt. Soweit, so klar, von solchen Dingen haben wir in unserer eigenen Galaxie schon ein paar entdeckt. Was man 2020 entdeckt hat, war ein Röntgendoppelstern in M51, bei dem das Röntgenlicht plötzlich sehr viel dunkler geworden ist und dann wieder heller. Beziehungsweise hat man behauptet, dass es ein Röntgendoppelstern in M51 ist. Man hat Röntgenlicht beobachtet, das aus einem Sternhaufen in M51 kommt, wo sich viele junge Sterne befinden. Und wenn einer davon so ein Doppelstern ist und der große Stern des Paars von einem Planeten umkreist wird und dieser Planet von uns aus gesehen genau vor der Röntgenquelle vorüberzieht, dann kann das Röntgenlicht kurzfristig verschwinden. Aber, und jetzt kommen jede Menge Abers, Aber so eine Röntgenquelle fluktuiert auch aus jeder Menge anderer Gründe. Aus sich selbst heraus zum Beispiel, weil die Masse halt unregelmäßig vom Stern wegfließt. Oder weil sich irgendwas zwischen uns und die Quelle schiebt. Das muss kein Planet sein, der einen Stern in M51 umkreist. Das kann auch einfach ein Stern sein, ein brauner Zwerg, irgendwas, was irgendwo auf der Sichtlinie liegt. Das kann sogar ein Asteroid in unserem eigenen Sonnensystem sein. Ein extragalaktischer Planet, der Teil dieses Röntgen-Doppelsternes ist, ist nur eine von vielen Möglichkeiten und die Daten reichen nicht aus, um eindeutige Aussagen zu treffen. Natürlich müssen auch die Sterne von M51 Planeten haben, aber aus der einmaligen Beobachtung eines Abfalls des Röntgenlichts einer Quelle in dieser Galaxie kann man noch nicht schließen, dass es sich dabei um so einen Planeten handelt. So oder so, wir werden die Whirlpool-Galaxie weiterhin im Blick behalten. Nicht unbedingt nur, um dort extragalaktische Planeten zu entdecken, aber es gibt noch sehr viel mehr zu erforschen dort und sie schaut einfach so wunderbar hübsch aus.